Also man kann tatsächlich ein paar Regeln für sein Denken aufsetzen. Dazu gehört beispielsweise, dass wir unseren Grübeln, wenn wir dazu neigen, bestimmte Denkorte und Denkzeiten vorgeben, dass wir uns also das Grübeln erlauben an einem bestimmten Ort in der Wohnung, vielleicht auf einem Stuhl, auf dem wir sonst vielleicht auch gar nicht so gerne sitzen. Also es sollte nicht die gemütlichste Ecke in der Wohnung sein. Und jedes Mal, wenn wir denken, wir werden oder merken, wir werden von Gedanken überflutet und wir können die nicht unterdrücken, gehen wir genau dahin, setzen uns auf den Stuhl und lassen das Grübeln zu. Wissen aber auch, sobald wir den Stuhl verlassen, ist damit Schluss. Das hat einen folgenden Effekt. Wir konditionieren wieder unser Gehirn, so wie deins an den Briefkasten. Konditionieren wir unser Denken, Grübeln an diesen Ort. Das funktioniert. Das Gehirn lernt das mit dieser Zeit. Okay, an dem Ort darf ich das. Und das kann entlastend sein, weil man es nicht die ganze Zeit unterdrücken muss. Denn man erlaubt sich das nutzlose Grübeln, ja, aber eben nur dort. Mhm. Und vielleicht auch nur zu einer bestimmten Uhrzeit.
Ja.
Gleichzeitig ist das Signal für das Gehirn, wenn die Zeit rum ist oder ich den Ort verlasse, lasse ich es auch. Also Grübeln ist erlaubt, aber nach Regeln, die man selbst vorgibt. Und das ist sehr erfolgreich.
Zwei Dinge dazu, Volker. Zum einen, wir sollten gucken, dass das Bett nicht dieser Ort wird. Der ist es nämlich für viele Menschen. Sie haben diesen Ort nicht. Sie haben den ganzen Tag nur Input. Und wenn sie dann ins Bett gehen, das Licht aus ist, ist die erste Zeit des Tages, wo man kein Input mehr kommt, sondern man dann eben ins Denken kommen kann. Genau. Das heißt, es ist gar kein Wunder, dass da das Gedankenkarussell startet. Das heißt, wir sollten es idealerweise zu einer anderen Uhrzeit als dem ins Bett gehen tun und an einem anderen Ort als dem Bett.
Ich empfehle übrigens auch, wenn Menschen nachts wach werden und das Grübeln nicht abschalten können, nicht im Bett liegen zu bleiben und sich zu wälzen, denn es macht es selten besser. Oder man nimmt dann absurd viel Schlafmittel, um es zu betäuben, was auch nicht der richtige Weg ist, sondern ganz bewusst aufzustehen, von mir aus auf diesen Stuhl sich zu setzen, an den Ort zu gehen, ist dann zu erlauben, das Gedankenkreisen vielleicht sogar aufzuschreiben, um es rauszulassen aus seinem Kopf. Und wenn dann so die erste Lösung eintritt, die Loslösung, dann wieder ins Bett zu gehen und in Ruhe weiterzuschlafen. Das funktioniert sehr gut. Also es ist eine Sache des Selbstmanagements. Kann nicht alle Probleme immer lösen, aber doch vielfach.
Und ein weiterer Hinweis zur Umsetzung. Wenn Menschen das jetzt heute Abend probieren und sagen, ich bin aufgestanden und die Gedanken waren nicht weg, dann heißt das nicht, dass die Strategie nicht funktioniert. Sowas braucht etwas Anpassung. Unser Gehirn ist plastisch. Es müssen sich neuronale Verschaltungen kreieren. Also man muss das über eine gewisse Zeit kultivieren. Aber es geht in die richtige Richtung. Es geht nicht um Perfektion, sondern nur, dass man eben so einen Anker hat, wo man diese negativen Gedanken auch ein Stück weit parken kann. Was gibt's noch für Möglichkeiten, um dieses Grübeln ein Stück weit in Schach zu halten?
Ich bin überzeugt davon, dass wir alle viel zu viel denken und dabei übersehen, dass wir eigentlich als Spezies für so viel Denken gar nicht gemacht sind. Wir sind eigentlich handelnde Wesen. Mhm. Und in unserer Gesellschaft handeln wir immer weniger und denken immer mehr. Ne? Viele Jobs sind ja auch darauf ausgerichtet, dass wir im Prinzip nur denken und am Schreibtisch irgendwas managen und schreiben oder kommunizieren. Das sind ja im Prinzip intellektuelle Tätigkeiten und immer weniger handwerklich. Dieser Trend wird sich nicht aufhalten lassen, aber man kann es für sich so ein bisschen im Alltag zurückentdecken. Wenn wir beobachten, bei uns auch in der Therapie von Menschen, dass sie in dem Moment, wo sie etwas Handwerkliches tun, damit meine ich malen, basteln, mit Holz oder Metall arbeiten, was einem Freude macht, dass ganz viel Energie abfließt aus dem Kopf in die Hände und viele Leute gar nicht denken können, richtig grübeln, Gott sei Dank, während sie etwas handwerklich tun. Wenn man am Motorrad rumschraubt, wenn man es gerne hat oder Lego baut, das ist etwas, was ich zum Beispiel gerne mache.
Gibt es einen schönen Instagram-Post, wo du, ich glaube, zurück in die Zukunft, diesen Bausatz,
den geholt hast. Den habe ich gebaut, genau. Das ist im Prinzip eine nutzlose Tätigkeit, aber es hilft trotzdem, weil es mich auf eine ganz besondere Art und Weise abschaltet, indem ich etwas schaffe, etwas aufbaue und sei es nur ein geliebtes Auto. Aber ich schaffe etwas, kreiere etwas, ist eine produktive Form der Ablenkung, wenn man so will, die uns sehr gut tut. Ich beobachte bei meinen Patienten, dass sie, wenn sie aus so einer Beschäftigungstherapie, nennt man das bei uns, rauskommen, oft viel gelöster sind als nach einem Gespräch mit mir. Ja? Mhm. Interessanterweise, meine Frau beispielsweise ist Ergotherapeutin und macht diese Beschäftigungstherapie, bastelt, handwerkt mit den Patienten. Und die sind oft nach einer Stunde mit ihr viel besser drauf als nach einer langweiligen Therapiestunde mit mir, weil ich über die Probleme rede und die Leute im Denken halte und sie lässt die Energie auf eine gesunde Weise abfließen. Also das ist das, was meine Frau mir voraus hat und was mich immer wieder daran erinnert, dass wir eben mehr sind als denkende Wesen. Wir sind machende Wesen, gestaltende Wesen. Menschen wollen was zu tun haben. Das tut ihnen gut.
Zwei Gedanken dazu. Erstens, ich habe vor gut 5 Jahren angefangen, sonntags zu malen. Aber nicht, weil es eine Leidenschaft ist. Ich kann gar nicht malen. Wenn meine Kunstlehrerin von damals zuhört, dann wird sie sagen, lass es lieber wieder. Aber es ist, wie du sagst, eine nutzlose, sinnlose Tätigkeit. Nutzen ist ja da, aber sie hat für mich keinen Sinn. Das Bild ist nicht schön im Nachgang und ist für mich auch wirklich heilsam, dass ich eben nicht überlege, ich mache manchmal so Kreise, die ich dann ausmale oder so und ich fange dann schon wieder an, wie kann ich es optimieren, dass ich möglichst selten die Stiftfarbe wechseln muss oder so. Also diese ganzen Produktivitätstreiber, die wir in uns haben, die erlebe ich dann und kann sie aber dann bewusst auch ablegen.
Ist gut. Und das ist ja wichtig auch.
Genau, also diese Nutzlosen und gleichzeitig erlebe ich natürlich, wie die meisten Menschen, dass wir eigentlich nicht nur im Job, sondern auch im Privaten immer irgendwelche To-Do-Listen im Kopf haben und die abarbeiten möchten. Was empfiehlst du deinen Klienten, um aus diesem Druck rauszukommen, jede Minute sinnvoll, produktiv, wertstiftend verbringen zu müssen?
Ja, ich versuche ihnen tatsächlich, sie dafür zu gewinnen, sich ein Hobby zu suchen, was, wie du sagst, diesbezüglich keinem Nützlichkeitsimperativ unterliegt, was man nur macht, weil es einem Freude macht. Nicht, weil man ein Produkt herstellt, was man anschließend verkaufen will oder tolle Fotos machen möchte, die einem im Social-Media-Profil Follower bringen, sondern einfach, weil es einem Freude macht. Und sei es nur Pfahlsitzen, was manche als ihr Hobby erklären. Also ein völlig sinn- oder nutzloses Tun, aber in dem Moment den Zweck erfüllt, dass es einen eben rausbringt aus seinem Leistungsdenken, aus seinem Anspruchsdenken. Aristoteles hat ja mal die Praxis von der Poiesis unterschieden. Und er meinte mit diesen Begriffen, dass Praxis oder Poiesis ist eigentlich das, was wir tun, weil wir damit etwas bezwecken. Also wir machen die Excel-Tabelle, weil es zu unserem Job gehört, oder wir räumen die Wohnung auf, weil gleich Gäste kommen, oder wir tanken das Auto, weil wir damit morgen zur Arbeit fahren müssen. Also die meisten Dinge, die wir tun, haben einen Zweck unmittelbar, der einer bestimmten Sache dient. Und dagegen gibt es die Praxis. Das sind die Dinge, die wir tun, weil wir sie einfach gerade Lust drauf haben. Und sei es nur irgendwie in der Nase puppeln und irgendwas trinken. Und irgendwie in auf einem Berggipfel in den Hang runtergucken, ins Tal runtergucken. Oder irgendwelche Malen nach Zahlen. Ja, das auch keinem was nützt, weil das Bild hat keinen Wert. Niemand hängt es sich auf. Im Prinzip landet es im Papierkorb. Aber in dem Moment, als ich irgendwie da gesessen habe am Schreibtisch, hat es mich irgendwie runtergebracht. Und der Mensch braucht beides, Poiesis und Praxis. Aber wir sind eine Gesellschaft, die überwiegend ihr Tun poetisch vollbringt und diese Praxis verloren hat. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Es hilft Menschen gegen das Grübeln, auch mal völlig sinnlose Dinge zu tun. Das bringt sie runter.
Dann sprichst du auch noch von der Power der Natur. Auch das hat man schon zigmal gehört. Aber sag uns doch nochmal, du bist Neurowissenschaftler, warum das nicht nur Einbildung ist, wenn man grüne Farben sieht, blaue Farben etc. Und eine kleine Randnotiz, du sprichst hier vom Friluftsliv, die norwegische Bezeichnung von Freiluftleben. Richtig, ja. Und wir haben gerade vor 3,5, 4 Wochen eine Zusage für unseren 7 Monate alten Sohn für die Kita bekommen, der dann in ein paar Monaten in die Kita gehen wird. Ja, vielen Dank, sind wir sehr dankbar. In München. Es ist wie ein Sechser im Lotto und ich erzähle deswegen, weil diese Kita als Grundkonzept dieses Friluftsliv hat.
Ach schön.
So, und das fand ich so schön, in deinem Buch wiederzulesen und zu wissen, dass unser Sohn an der Stelle mit auch neurologisch sinnvollen Grundkonzepten in sein Leben starten darf. Ja. Warum ist dieses Freiluftleben so heilsam für die Seele?
Aus verschiedenen Gründen. A, haben wir natürlich frische Luft und sehen Natur und haben Sonnenlicht. Manche behaupten auch, dass der Geruch von Tanninen und anderen Aromen, die in der Natur vorkommen, unser Immunsystem stärken. Also es gibt sicherlich auch physiologische Aspekte. Mich interessiert aber auch hier der mentale Aspekt. Die Natur hat einerseits etwas sehr Ästhetisches und Schönes. Und das ist natürlich an sich schon beruhigend und erfreut unser Herz. Wer mag denn keinen großen, dunklen Wald oder wer mag denn nicht auf dem Gipfelkreuz stehen und ins Tal gucken oder eine Wattwanderung am Ozean? Solche Dinge findet man eigentlich immer schön.
Und staunt dabei.
Genau. Und das ist der zweite Aspekt. Genau. Das Staunen. Diese Erhabenheit der Natur, die Größe, das ist etwas, was mit uns etwas macht. Und zwar schrumpft es unser Ego etwas ein. Wir werden plötzlich klein und damit auch unsere Sorgen. Ich bin ja der Überzeugung, dass wir uns in unserer Ego-Gesellschaft alle viel zu wichtig nehmen. Und die Natur zeigt uns, wie unbedeutend wir sind. Und das kann auf eine erfrischende Weise entlastend sein. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin auch so ein Typ, der sich oft selber viel zu wichtig nimmt und der das Gefühl hat, es dreht sich oft viel zu viel um mich selber. Und um da rauszukommen, hilft mir manchmal einfach, sich so eine Kammwanderung zu gönnen und runterzugucken ins Tal. Alles wird klein und man merkt, alles das wird noch da sein, wenn du nicht mehr bist. Deine ganzen Sorgen und Probleme sind eigentlich völlig irrelevant, weil sie sind ein winziger Augenwimpernschlag in der Geschichte, diese paar 80 Jahre, die du hier auf der Erde verweilst. Und das erdet mich, das bringt mich runter. Und ich merke, dass es im Leben um plötzlich viel, viel mehr geht, als nur darum, dass sich jeder Wunsch erfüllt, jeder Traum in Erfüllung geht, dass ich jedem Anspruch gerecht werde, dass ich alles erreiche. Also eigentlich geht es darum, sich fallen zu lassen und diese 80 Jahre so glücklich, zufrieden rumzukriegen, wie es irgend geht, denn mehr hat man nicht. Mhm. Und die Natur erinnert uns daran und deswegen finde ich das etwas sehr Heilsames.
Und das aber tatsächlich was nicht deine Präferenz ist, sondern wir sind Naturwesen, was jeder, der sich's auch nicht so vorstellen kann, der in der Stadt lebt und vielleicht kein Auto hat, um rauszufahren oder sowas, trotzdem ein Generalkonzept ist, um das mentale Immunsystem zu stärken.
Genau, das ist der zweite Punkt. Genau, das könnte noch ein weiterer Aspekt. Dass wir im Wald natürlich oft auch gefordert sind. Also meine Tochter beispielsweise war im Waldkindergarten. Kennst du das?
Ja, klar.
Und das klingt ja so ein bisschen esoterisch und irgendwie freigeistig, aber ich halte das für ein großartiges Konzept, weil die Kinder in dem Wald bei allen Temperaturen draußen waren. Es gab, glaube ich, einen Wagen, in dem sie sich bei allzu starkem Hagel und
Feuerstelle
Sturm
wahrscheinlich,
zurückziehen konnten. Aber im Prinzip waren sie den ganzen Tag draußen und mussten lernen, Feuer zu machen und sich irgendwelche Früchte, Beeren aus dem Wald zu holen, haben Tiere gepflegt oder zumindest beobachtet, Ameisenhügel, ein bisschen die Natur geschützt, also auch ganz viele andere Werte vermittelt worden. Aber vor allen Dingen mussten sie bestehen. Mhm. Es war nicht der bequeme, warme, sichere, so ein bisschen todlangweilige Kindergarten um die Ecke, sondern es war ein Bestehen in der Natur. Und das hat zumindest, sehe ich das bei meiner Tochter, hat sie nicht nur stark gemacht, sie ist unheimlich stabil, immer am Strahlen, sondern auch sehr kreativ. Also ich kenne kaum jemanden, der sich in Lösungen oder bei Problemen so viel gute, pfiffige Lösungen einfallen lassen kann, wie meine Tochter. Ich will nicht behaupten, dass das alles der Waldkindergarten war. Aber mit Sicherheit hat er eine kleine Konnotation auch gegeben dazu.